zum es zu sagen und auch Gnade zum Hören, zum es anzunehmen. Amen. Ihr Lieben, hier in Kandern, ein Lehrer macht in der Schule einen Vorschlag und sagt, wie wär's, wenn wir in der Adventszeit jede Woche mindestens einen Menschen glücklich machen. Die Klasse ist damit einverstanden. Die erste Woche ging rum. Am Montag fragt der Lehrer: Und Fritz, was hast du gemacht? Hast du jemanden glücklich gemacht? Jawohl, habe ich. Und was hast du gemacht? Ich habe meine Tante glücklich gemacht. Ja, wie denn? Sie war überglücklich, als ich wieder, ich habe sie besucht und sie war überglücklich, als ich wieder gegangen bin. Da soll ja vorkommen, dass Menschen froh sind, wenn der Besuch wieder weg ist. Vielleicht haben Sie das auch schon so empfunden. Und ich freue mich, wenn Sie heute Morgen jetzt hier bleiben im Gottesdienst und nicht aufstehen und nach Hause gehen. Vielen Dank. Krasser Szenenwechsel in die Realität. Es war am 20. November 2008. An einem Donnerstagabend um 22 Uhr klingelt bei mir zu Hause das Telefon. Und so im Halbschlaf nehme ich den Hörer ab. Und am anderen Ende der Leitung eine unendlich verzweifelte Stimme. Adelbert, komm schnell. Mein Mann stirbt. Meine Frau und ich fahren so schnell wie möglich ins Nachbardorf zu unseren Freunden. Wir treffen dort gleichzeitig mit dem Notarzt ein, der keine Sekunde zögert, um mit der Reanimation zu beginnen. Während die Reanimation so in der Küche läuft, liegen wir, die Ehefrau, meine Frau und ich, im Flur auf den Knien, mehr oder weniger auf dem Boden und schreien zu Gott um Hilfe. Wir bitten ihn um sein Eingreifen, erinnern ihn an seine Zusagen, zitieren Bibelworte, beten Liedstrophen. Nach einer knappen Stunde ist es still, totenstill. Der Ehemann und unser Freund ist tot. 51 Jahre alt, Herzinfarkt. Am Tag zuvor haben wir meine Mutter beerdigt. Auch nach Wochen schreie ich zu Gott: Gott, was machst du da? Was erlaubst du dir? Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht dieser kranken Frau, sie ist psychisch ziemlich angeschlagen gewesen und natürlich immer noch, immer wieder Krankenhausaufenthalt. Du kannst doch nicht dieser kranken Frau und den 5 Kindern, wobei das jüngste Mongolid ist, behindert ist. Du kannst doch nicht dieser Familie einfach die Stütze wegnehmen. Das geht nicht. Warum hast du nicht eingegriffen? Es ist mein Freund, er ist Ältester in der Gemeinde. Wir brauchen ihn dringend. Du hättest doch, ehrlich gesagt, ich verstehe es bis heute nicht. Und die Enttäuschung, dass Gott nicht eingegriffen hat, die kommt in mir immer wieder mal hoch. Und ich glaube, jeder von uns könnte nun im Kleinen oder im Großen seine eigenen Erfahrungen hier einbringen. Da hat man fest auf etwas vertraut, auch viel dafür gebetet, vielleicht noch einen Rundbrief geschrieben, Rundmail oder in Facebook und was weiß ich wo überall. Kannst du auch dafür beten? Und dann kommt alles ganz anders, als man es erhofft hat, als man dafür gebetet hat. Wir alle kennen doch diese Situationen, wo wir unseren Weg nicht verstehen und uns fragen, hey, was ist hier eigentlich los? Gott, wo bist du denn? Wir alle kennen doch Enttäuschungen. Wer keine Enttäuschungen kennt, der lebt nicht richtig. Das wage ich heute Morgen einfach mal zu behaupten. Und wenn du also Enttäuschungen, egal in welchem Bereich du in deinem Leben kennst, vielleicht auch gerade durchlebst, dann bist du heute Morgen genau richtig. Denn, das ist das Schöne am Wort Gottes, auch Gottes Wort berichtet uns von tiefgreifenden Enttäuschungen, von drückenden Enttäuschungen. Das Matthäusevangelium schildert uns, wie sich bei Johannes dem Täufer eine gewisse, wenn nicht gar eine ganz bodenlose Enttäuschung einstellte. Und das zu einem Zeitpunkt, wo er sich alles andere als in einer komfortablen Situation befand. Markus Gult hat mir gesagt, ihr habt gerade eine Predigtreihe über Johannes den Täufer, schon zwei Predigten gehört. Ich schließe heute Morgen eine dritte an. Als Johannes der Täufer in einer unkomfortablen Situation enttäuscht. Wir lesen davon in Matthäus 11, 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was er hört und sieht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Drei Gedankenanstöße möchte ich dazu weitergeben. Der erste, die Adventsfrage. Von Gott hat er einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Er durfte den Messias ankündigen. Er, Johannes der Täufer, war der Adventsbote schlechthin. Das ist ja schon was, wenn man so den Messias ankündigen darf. Das ist, wow, hätte ich mir auch gewünscht. Johannes, ich stelle mir das vor, wie er in seinem Kamelhaarkleid unterwegs ist und er nur eine Botschaft für die Menschen hatte, bereitet dem Herrn den Weg, tut Buße, es kommt der, den Jesaja angekündigt hat. Das war die Botschaft des Johannes draußen am Jordan. Nach jahrelanger Zurückgezogenheit in der Wüste tauchte wie aus dem Nichts der Großcousin von Jesus, Johannes der Täufer, auf. Und er verkündigt den Aufschwung für Israel. Nicht den wirtschaftlichen, aber den geistlichen. Hey, der Messias kommt. Stellt euch darauf ein. Und er verkündigt drauf los, was das Zeug hält. Johannes nimmt kein Blatt vor den Mund. Er legt sich sogar mit den Pharisäern und Sadduzäern an. Wenn wir danach lesen, was er denen gesagt hat, das war so ein starker Tobak. Hey, ihr da, ihr ganz Frommen, seht mal zu, dass ihr rechtschaffene Buße tut. Glaubt ja nicht, dass ihr dadurch einen Vorteil habt, dass ihr Abrahams Kinder seid. Merkt euch, die Axt ist schon an den Baum gelegt, um ihn zu fällen. Hoppla, der war sehr direkt. Das sind schon starke Worte, die aus einer ganz tiefen Überzeugung kommen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Johannes hat keine Scheu. Ihm ist klar, wenn der Messias kommt, dann wird er mal hier die Tenne fegen. Dann raucht es. Dann wird hier aufgeräumt. Dann wird deutlich, wer hier der Chef im Ring ist. Das war die Überzeugung von Johannes. Spannende Frage. Und was passiert, als der Messias gekommen ist? Johannes muss erfahren, dass die Ungerechtigkeit und Willkür wie eh und je triumphieren, obwohl der Messias gekommen ist. Nicht die Unbußfertigen, nicht die Ungerechten landen im Gefängnis, sondern er. Er landet im Gefängnis, weil er die Unmoral der Regierenden anprangerte. Johannes hatte ja den König Herodes wegen Ehebruchs kritisiert und wurde dafür mit Freiheitsentzug bestraft. Es geht ihm dreckig. Johannes geht es dreckig, weil er sich zu Gott hält, weil er sich für Gott eingesetzt hat. So ist das also, wenn man sich für Gott einsetzt. Mag er vielleicht gedacht haben. Vielleicht hat Johannes auch in seiner Zelle geschrien, Jesus, Messias, jetzt tu doch mal was. Jetzt handel doch mal, hol mich hier raus. Denken wir mal drüber nach, was Johannes alles um Gottes Willen, um seiner Berufung Willen aufgegeben hat. Er lebte ja jahrelang in der Wüste, verzichtete damit auf viele Annehmlichkeiten, ernährte sich von Heuschrecken, verzichtete auf Familie und vieles mehr. Und nun sitzt er hinter Gittern. Tja, das hat er jetzt davon. Ihm sind buchstäblich die Hände gebunden. Fest eingekeilt sitzt er zwischen den Ketten. Johannes der Täufer brachte höchsten Einsatz und erntete Knast mit der Aussicht, ihn nicht mehr lebendig zu verlassen. Er war einer, er ist einer, der alles gegeben hat und letztlich alles verloren hat. Da kann man doch schon enttäuscht sein, oder nicht? voll auf Gott gesetzt und dann baden gegangen. Aber das ist das eine, was ihm offenbar noch viel mehr zu schaffen macht, viel schwerer wiegt, als gesiebte Luft einzuatmen. Das ist, dass sich Zweifel, in seinem Herzen einnisten. Zweifel an Jesus, Zweifel am Messias, Zweifel an seinem eigenen Auftrag. Johannes der Täufer denkt, habe ich mich verhört? Habe ich gar aufs falsche Pferd gesetzt? Habe ich mich getäuscht? Habe ich den Falschen angekündigt, den Falschen getauft, damals draußen am Jordan? Damals draußen am Jordan, als er Jesus taufte und die Stimme Gottes vom Himmel kam und die Gottessohnschaft Jesu bestätigte, da war für Johannes alles klar, genau, Jesus ist der, den Gott sandte. Gar keine Frage, alles Paletti, alles im grünen Bereich. Aber jetzt in seiner Zelle, da war ihm nichts mehr klar. Nichts war zu sehen von dem, der die Tenne fegen soll, der mal hier aufräumt. Der Glaube des Johannes, der ist mächtig in Schwanken geraten. Und er fragt mit Recht, bist du der, der da kommen soll? Bist du es, Jesus, von dem wirklich alles zu erwarten ist? Hast du es noch im Griff? Bei Johannes tönt durch, dass er schier irr an Jesus wurde, dass er sich an Jesus mächtig ärgert. Letztlich war er sogar von Jesus enttäuscht. Warum? Jesus handelte nicht so, wie es sich Johannes vorstellte. Statt Gericht und Aufräumen bringt Jesus Evangelium, bringt er Gnade. Jesus handelt so ganz anders und das war überhaupt nicht auf seinem Radar. Und wir? Können wir es? Kannst du es? Wir sitzen ja nicht im Gefängnis und sind die Hände nicht gebunden. Aber wir kennen doch auch Gefangenschaft in Gedanken, wo immer wieder das Gleiche kommt, was man gar nicht denken will. Und wir schon oft dafür gebetet haben, dass es endlich aufhört. Wir kennen doch auch Not und Trauer. Wir kennen das doch auch, wenn Gebete nicht erhört werden, wenn dies und das nicht ist. Sich nichts verändert, trotz Beten und Fasten. Wir kennen Gefangenschaft in unserer eigenen Persönlichkeit, die wir nicht einfach abstreifen können. Kennen Enttäuschungen mit Jesus. Adventsfrage, bist du es, Jesus, von dem wir das erwarten können? Hast du wirklich die Macht? Schau doch mal in unsere Welt hinein. Wir haben doch genügend Probleme in unserem Alltag. Und ein Wunder ist nicht in Sicht. Auf der politischen Ebene, die europäische Finanzkrise hält an. Die Steuern- und Krankenkassenbeiträge steigen. Im Moment finden Überlegungen statt, bei jedem Arztbesuch 5 € abzudrücken. Klasse, oder? Da tun mir jetzt schon die Kranken leid. Das Vertrauen in die Regierung bröckelt. Die Schere zwischen Armut und Reich wird immer größer. Die Probleme unter den Jugendlichen nehmen rapide zu. Die entsprechenden Stellen sind enorm überlaufen. Jesus, wo bist du? In der Gemeinde, auf der gemeindlichen Ebene. Die Mitarbeitersituation in manchen Gemeinden sieht gerade nicht glänzend aus. Können die Mitarbeiterlücken geschlossen werden? Erholen sich die erkrankten Gemeindeglieder wieder? Reichen die Finanzen? Da hat eine Evangelisation stattgefunden, vielleicht mehrere Evangelisationen. Man hat sich volles Rohr dafür investiert, hat alle Register gezogen. Und was kam unterm Strich raus? Wir haben doch teilweise sogar dafür gebetet und gefastet, die Werbetrommel gerührt. Jesus, wo bist du? Willst du wirklich noch Menschen retten? Und kommen wir mal noch auf die persönliche Ebene. Da ist die anhaltende Krankheit trotz medizinischer Maßnahmen keine Besserung. Das ist die Ehekrise. Wie viele Anläufe hat man schon genommen, um das in den Griff zu kriegen? War dort und hier und hat mit allen möglichen gesprochen. Und es ändert sich nichts. Wir verstehen uns immer noch nicht. Da ist der Unternehmer mit seiner schwierigen Auftragslage, auch er betet und er bekommt nicht mehr Aufträge. Da ist der junge Mann, die junge Frau, wünscht sich einen Lebenspartner und es tut sich nichts. Vielleicht sogar noch eine Beziehung begonnen und nach wenigen Wochen oder Monaten geht es wieder auseinander. Da ist der mangelnde Selbstwert, dass ich mir selber nicht in die Augen schauen kann im Spiegel. Wie lange halte ich das noch aus? Mein Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Bist du überhaupt da? Oder bilde ich mir noch alles ein? Wissen Sie, wenn die Probleme zunehmen und kein Wunder in Sicht ist, dann kann es passieren, dass unser Glaube oft sehr kurzatmig wird. Dann können auch wir an Jesus irre werden, wenn wir ihn und sein Handeln nicht mehr verstehen, wenn es massiv anders läuft, als wir es uns vorstellen, erhoffen und erbitten. Da, wo es wirklich ans Eingemachte geht, nicht weil wir jetzt keinen Parkplatz finden, obwohl wir dafür gebetet haben, sondern wirklich ans Eingemachte, an die Existenz, an die Lebensgrundlagen, da kann wirklich bohrender Zweifel, ganz und gar verunsichernder Zweifel entstehen. Dann haben auch wir, ich zumindest, mit Enttäuschung zu kämpfen. Dann ärgere ich mich an Jesus. Dann bin ich dem Johannes dem Täufer ganz nahe. Dann sitze ich bei ihm in seiner Zelle und kann ihn verstehen. Und dann kommen mir die frommen Lieder nicht mehr so gut über die Lippen. Dann sitze ich eher da und kämpfe mit mir in mir. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wir das, was wir dann empfinden, nicht gerne zugeben, schon gar nicht nach außen hin, sondern eher die fromme Maske aufhalten. Durch meine Situation komme ich in etlichen Gemeinden rum und in manchen Gemeinden gibt es einen Zeugnisteil, finde ich toll, finde ich klasse. Und da werden meistens immer wieder Zeugnisse gesagt, was die Menschen mit Jesus erlebt haben. Ich freue mich darüber, super. Aber ich höre ganz selten, dass mal jemand vorne steht und sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe Zweifel, ich bin enttäuscht. Bei mir läuft schief. Ich weiß nicht, ob das nicht vorkommt, aber ich kenne es in meinem Leben. Aber wir behalten lieber die fromme Maske auf. Manchmal nicht mal im Hauskreis wird über das, was mich wirklich bewegt, kaum gesprochen. Ich mache Ihnen Mut, die Dinge auf den Tisch zu legen, wie sie wirklich sind. Wir sagen ja, wir können die fromme Maske unter uns Christen runternehmen. Also, weg damit, Mülleimer. Ehrlichkeit ist angesagt. Herr, wo bist du denn? Diese Frage ist mir nicht fremd und ich glaube, dass Johannes uns gar nicht so fremd ist. Bist du der, auf den alle Welt wartet? Zweifel ist keine Schande. Sich nicht mehr auf Advent und Weihnachten freuen können, nichts mehr erwarten können, das ist kein Drama, sondern darf sein. Darf bei Jesus sein. Und genau damit sind wir bei Jesus willkommen. Liebe Freunde, bei allem, was uns mit Johannes verbindet, er ist uns ein Vorbild, weil er mit seiner Not und seinem Zweifel nicht bei sich bleibt, sondern an die richtige Stelle geht. Er geht hin zu Jesus. Und das soll auch unser Weg sein, nicht mit dem Zweifel, der Enttäuschung und so weiter bei sich bleiben, sondern hin zu Jesus. Johannes lässt zu Jesus schicken. Johannes fragt nicht die Strategen, er fragt nicht die Besserwisser, nicht die Marktschreier, sondern er geht hin zu Jesus. Ich merke das manchmal in meinem Leben, wenn ich Probleme habe, dann rede ich mit meinen Problemen mit Hinz und Kunz. Und das manchmal sehr lange. Ich kann ohne Probleme 30 Minuten telefonieren, um über das Problem zu reden. Aber 30 Minuten mit Jesus über mein Problem zu reden, das fällt mir schwer. Da bin ich ganz schnell fertig in 3 Sätzen. Dann bin ich schon beim Nächsten. Johannes lässt zu Jesus schicken. Die Adventsfrage muss an der richtigen Stelle gestellt werden. Und damit sind wir jetzt beim zweiten. Was glaubst du, wie es Johannes ergangen ist, als er die Antwort von Jesus bekam? Eben, das Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Was glaubst du, wie es Johannes mit dieser Antwort gegangen ist? Glaubst du, dass er in seiner Zelle in Jubelstürme ausgebrochen ist? Dass er da einen Freudentanz aufgeführt hat? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt, ich finde in der Situation, in der Johannes war, die Antwort Jesu nicht gerade der Hit. Ich finde sie eher bescheiden. Warum kann Jesus nicht sagen zu Johannes, jawohl, ich bin es, alles klar. Du hast auf das richtige Pferd gesetzt. Das wäre doch eigentlich die Antwort gewesen, die Johannes erwartet. Aber Jesus spricht so irgendwie drumherum. Er gibt ihm eine ganz knappe Antwort. Keine lange, detaillierte Erklärung. Und das ist auch bei uns oft so. Gott gibt auch in unserem Leben, in unserer Zeit oft Antworten, aber wir wollen mehr, wir wollen Erklärungen, lang und breit. Wir stellen dann die Frage, warum, weshalb, weswegen, wieso, inwiefern und so weiter. Wir würden doch auch so gerne mal hinter die Kulissen schauen, um die Dinge zu verstehen, die Zusammenhänge zu sehen. So fragte ja auch einst Paulus, und Gottes Antwort für ihn war, lass dir an meiner Gnade genügen. Gerade keine lange Antwort auf seine bohrende Frage. Und so auch bei Johannes. Alles, was Jesus tut, ist, er weist Johannes auf die Wundertaten hin, die mit seinem Kommen sicht- und greifbar wurden. Er antwortet ihm auf diese bohrende Frage mit Zitaten aus Jesaja. Johannes, pass mal auf. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Jetzt entscheide selbst. Super. Echt super. Draußen auf der Straße, da werden Lahme wieder lebendig, Tote stehen auf, wunderbar, alles tolle Dinge, aber bei mir drinnen in der Zelle ist tote Hose. Kein Wunder. Soll ich da noch glauben, was da draußen geschieht? Was bei anderen geschieht, aber nicht bei mir? Frage, helfen uns Hinweise auf Wunder bei anderen? Verstärken sie nicht noch mehr die eigenen Zweifel? Bei anderen, ja, klar, da tut sich etwas, aber bei mir nicht. Das kann einem eher noch mehr fertig machen, ins Zweifeln bringen. Vor ein paar Tagen sagte jemand zu mir, ich bete doch auch. Und das schon seit Wochen und Monaten. Ich ringe um eine klare Antwort von Gott. Aber nichts. Es tut sich nichts. Ich erlebe nicht so tolle Gebetserhörungen, wie sie manchmal im Gottesdienst erzählt werden. Mich macht das einfach fertig. Das setzt mich geistlich mächtig unter Druck. Hat mir kürzlich jemand gesagt. Merken wir was? Bei Johannes, ja, Lahme gehen, ich aber sitze im Gefängnis. Schöne Bescherung. Warum gibt Jesus dem Johannes diese kurze Antwort? Jesus will mit den Zitaten die anbrechende Gottesherrschaft hinweisen. Gottes Reich bricht sich Bahn mitten in der Welt des Todes, mitten in unseren Problemen, auch dann, wenn wir die Gottesherrschaft nicht gleich sehen. Gott schafft seinem Reich Raum unter uns und manchmal auch in Zerbruch. Oder vielleicht gerade im Zerbruch. Advent heißt, der Himmel kommt auf die Erde, auch ins Gefängnis unserer eigenen Ohnmacht, unserer Gefangenheit, unserer Zweifel, ins Gefängnis unserer Zerrissenheit. Nur in anderer Form, als wir es oft erwarten. Unser Inspektor Rainer Geis hat mal gesagt, wer den Himmel kennt, der kann die Erde lieben und kann auf dem Weg in den Himmel dicke Bretter langsam bohren. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, er kann Schwierigkeiten annehmen und lernen, damit umzugehen in dem Wissen, dass der Herr Jesus dennoch sein Reich aufrichtet, dass er zum Ziel kommt, dass er mich trotz aller Zweifel und Enttäuschungen ans Ziel bringt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die drei Bibelworte, die Herr Kraska gelesen hat. Philipper 1, Vers 6, der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es liegen lassen. Nein, er wird es vollenden. Das ist die frohe Botschaft, trotz meiner Zweifel und Enttäuschung, er wird es vollenden, nicht ich. Nicht ich bringe mich ans Ziel, er. Oder die andere Bibelstelle aus Johannes 10, niemand wird sie aus meines Vaters Hand herausreißen. Deine Zweifel, deine Enttäuschungen werden dich nicht aus des Vaters Hand herausreißen können, auch nicht deine Krankheit oder was es ist. Und die andere Bibelstelle war Lukas 22, das ist für mich das Größte. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Leute, wenn Jesus nicht für meinen Glauben aufhört, ich würde baden gehen. Ich würde nicht heute hier stehen. Das ist für mich das Allergrößte, das ist für mich letztlich Weihnachten. Dass Jesus für mich, ich sag's mal, für mich kleinen Wurm betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Und ich hatte schon genügend Gründe, Erfahrungen, wo ich gesagt habe, Schluss, aus, vergiss es. Und Jesus ist es, der mich immer wieder hochzieht. Ganz anders, als ich es oft erwarte. Und wo ich das im Herzen habe, da kann aus meinem persönlichen K.O. ein Okay werden. Zwei Buchstaben verdreht und es sieht völlig anders aus. Aus meinem persönlichen K.O. kann ein Okay werden. Bist du der, der da kommen soll? Das war die Frage des Johannes. Ja, Jesus war und er ist es. Aber eben nicht in äußerlicher erkennbarer Größe, sondern verborgen in Niedrigkeit. Nicht in der Gestalt dessen, der die Tenne fegt, sondern des Lammes, das die Sünde der Welt trägt. Und genau damit hatte Johannes nicht gerechnet. Advent heißt, Jesus kommt. Er kommt in einer bescheidenen Predigt, er kommt im Abendmahl, er kommt in einem Lied, im Bibellesen. Er kommt da, er ist da, wenn sich Menschen in seinem Namen treffen. Er begegnet uns, wo wir einem anderen Kleidung abgeben, wo wir einen anderen Menschen besuchen oder spazieren gehen. Haben Sie das gelesen im Eingang vom Gottesdienst? Irgendjemand sucht, wünscht sich Besuch. Jemand fragt, wer kann mit meiner Tochter spazieren gehen? Wenn wir das leben, da begegne ich Jesus, da ist Jesus da. Bonhoeffer sagte einmal, im Dienst am Nächsten begegnen wir Jesus. Im Dienst am Nächsten begegnen wir Jesus und das kann ich nur bestätigen. Ja, Jesus kommt mitten in unsere Zweifel, Entrüstung und Enttäuschung, in unsere Hektik und erwartet nicht darauf, bis wir so sind, wie wir sein sollten. Und deshalb ist Advent eine Einladung, auf das Kommen Jesu zu achten, zu kommen, wie er kommt. Damit sind wir beim dritten der Adventseinladung. Wer das Jesaja-Zitat im Alten Testament nachschlägt, wird feststellen, dass Jesus einen Teil wegließ, nämlich Gefangenen wird die Freiheit gepredigt. Also Jesus ist schon speziell. Da sitzt einer im Knast und er zitiert da und dann lässt er einfach einen halben Satz weg. Finde ich nicht fair. Gefangenen wird die Freiheit gepredigt. Erinnern wir uns ja, Jesus sitzt im Gefängnis und wartet darauf, dass Jesus einfach mal die Muskeln spielen lässt, sich die Türen öffnen und er hinausspaziert und andere dafür eingelocht werden. Johannes wartet darauf aufgrund dessen, weil es vom Messias verheißen ist und weil er es auch tun kann. Und was tut Jesus? Er lässt einfach diesen Satzteil weg. Wollte Jesus seinen treuen Boten vor einem falschen Jesusbild bewahren? War das seine Absicht? Ich glaube ja. Denn das ist eine große Gefährdung unseres Glaubens. Wir stehen in der Gefahr, ein festes Bild von Jesus zu haben. Wir haben ein Bild von Jesus, wie er zu handeln hat. Und manchmal schreiten wir es ihm ja geradezu vor in unseren Gebeten, wie er zu handeln hat. Aber Jesus lässt sich nicht einfach immer so vor unseren Karren spannen. Jesus ist anders. Das zeigen uns auch die verschiedenen Kunstepochen, wie man dieser oder jener Zeit Jesus gesehen hat. Zum Beispiel die ältesten Jesusbilder zeigen uns Jesus als Hirten. Im Mittelalter war es dann der Weltenherrscher, der Pantokrator. Und im späten Mittelalter wird Jesus als der Leidende dargestellt. Heute wird nicht gemalt. Und dennoch haben wir ein Bild von Jesus im Herzen. Ich sag's mal etwas so: Jesus, der Problemlöser. Jesus, der Meister Proper, der ruckzuck alles wieder sauber macht und unser Leben in Ordnung bringt und Menschen verändert. Am besten die anderen, aber mich nicht. Und hin und wieder wird auch der Lobpreis missbraucht, damit Gott sich um mich kümmert. Auch darin habe ich mich entdeckt. Ich lobe Gott, damit er handelt, damit er meine Situation verändert. Und dann ist Lobpreis missbraucht. Oder wir opfern, damit Jesus handelt. Wir machen so einen Kuhhandel mit Jesus. Jesus, ich tue das und dann tust du das. Ich habe mal eine Frau besucht im Krankenhaus, die operiert wurde und die Operation ist missglückt. Dann lag sie im Bett, wir haben darüber gesprochen und vor einmal sagt sie zu mir: Am vergangenen Sonntag habe ich 100 Euro in den Opferkasten geworfen, damit Jesus die Sache, die Operation gelingen lässt. Hat nicht gewirkt. Wir schmunzeln vielleicht darüber, aber ich kenne das. Dass ich in Gedanken manchmal zu Jesus sage: Hey, jetzt, ich war im Gottesdienst, ich lese in der Bibel, ich habe jemanden besucht, ich gebe meinen Zehnten. Jetzt tu dir auch mal was. Kuhhandel mit Jesus. Ich weiß nicht, was du für ein Bild bzw. Erwartung von Jesus hast. Eines sollte uns klar sein: Dein Bild bzw. deine Vorstellung von Jesus kann dir im Wege stehen, Jesus als den Jesus zu sehen, wie er wirklich ist und wozu er tatsächlich gekommen ist. Du bekommst nicht alle Fragen geklärt und alle Probleme gelöst. Dennoch wird Advent, dennoch bricht sich das Reich Gottes Bahn und er wird dich, dein Kind, sein Kind heimbringen und Jesus wird die Erde neu machen und den Himmel dazu. Das wird und kann niemand aufhalten. Auch deine Zweifel und Enttäuschungen nicht. Gottes Reich bricht sich Bahn, auch bei uns, hier in der Gemeinde, hier in deinem Leben. Und es hat schon begonnen und vielleicht ganz anders, als du es dir vorstellst. Und das Letzte, was Jesus dem Johannes ausrichten lässt: Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Bumm. Das in der Situation. Keine leichte Kost. Aber wir sehen ja, dass Jesus den Johannes durchschaut, wie er wahrnimmt, dass sich Johannes an Jesus ärgert. Und Jesus hält das aus, dass sich Johannes ärgert. Das ist auch das Schöne. Und offenbar gibt es für uns nicht nur das Ärgernis des Kreuzes, wie es die Reformatoren sagen konnten, es gibt auch das Ärgernis an Jesus, wenn er nicht macht, was wir wollen. Jesus sagt mit anderen Worten zu Johannes: Du Johannes, ich lade dich ein, vertraue mir. Achte einfach auf die Zeichen und vertraue mir. Überlasse es mir, was daraus wird. Und das gilt auch uns. Jeder einzelne von uns ist eingeladen zum Vertrauen. Seine Sache, sein innigstes und eigenstes Jesus zu überlassen. Jesus sagt heute Morgen: Herbert, Hanni, Hans, Hilde, vertraue mir. Vertrauen kann man nicht erzwingen und nicht verlangen. Man kann es nur schenken. Und deshalb ist Advent eine Einladung, Jesus zu vertrauen. Sich diesem Messias zu überlassen mit Haut und Haaren. Sich ihm anzuvertrauen mit allem, was einen bekümmert, was einen nicht zur Ruhe kommen lässt, was einen auf 180 bringt. Wozu? Damit aus dem K.O. ein K.O. wird, ein OK wird. Klar, dabei werden nicht alle unsere Fragen geklärt, und die Situation einfach so zu meinem Wohl verändert. Vertrauen heißt nicht, es wird ganz schnell alles wieder grün und in Butter und so. Wir sehen das hier in unserer Geschichte, in wohlgemerkt, Johannes ging mit der Einladung zum Vertrauen wohin? In den Tod. Und viele nach ihm auch. trotz Gebet, trotz Gehorsam, trotz Lobpreis, trotz. Ich verstehe an der Stelle Jesus auch nicht, dass er solches geschehen lässt. Aber er muss es ja wissen, was er macht. Ich, für mein Leben, ich stehe vor der Frage, irre werden oder Jesus vertrauen. Wir haben die Wahl. Ich möchte dich fragen, wie entscheidest du dich? Die Herrschaft Gottes bricht sich Bahn in einer schmerzvollen und sterbenden Welt. Und Gott kommt dennoch zum Ziel, auch mit mir und dir. Und darauf will ich vertrauen und in diesem Vertrauen auf Jesus eben die Arbeit nicht aus der Hand legen, sondern so gut es möglich ist mithelfen, dass diese Botschaft, dass Jesus der Heiland an den Mann und an die Frau kommt. Ich möchte nicht an Fragen oder Enttäuschungen stehen bleiben, sondern vertrauen. Und was willst du? Irre werden oder vertrauen? Jesus lädt dich zum Vertrauen ein. Die Geschichte, wo ich am Anfang erzählt habe, mit meinem Freund, wo er gestorben ist, da buchstabiere ich immer wieder dran rum. Manchmal kann ich es besser, manchmal bricht es wieder weg. Aber ich habe es Jesus gesagt, ich will dir vertrauen, auch darin, wenn ich es nicht verstehen kann. Etwas hat mir sehr geholfen in der Situation, ein Lied. Ich habe dieses Lied heute Morgen mitgebracht und wir hören es jetzt einfach noch an.
Ich hab mit dir